Selbstverständlich Politik. Podcast zur politischen Bildung vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei unserer Sendereihe Selbstverständlich Politik mit einer weiteren Sendung. Heute sprechen wir darüber, wie unser demokratisches Wir entsteht. Und dazu habe ich mir wieder einen Experten ins Studio geladen. Ich begrüße hier Professor Dr. Jürgen Mahnemann. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke.
Professor Mahnemann ist Direktor am Forschungsinstitut für Philosophie in Hannover und forscht in den Bereichen Umweltphilosophie und Demokratietheorie. Und damit natürlich ein sehr guter Ansprechpartner, um mal darüber zu diskutieren, was wir eigentlich unter einem demokratischen Wir verstehen. Und wie immer bei unserer Sendung wollen wir uns am Anfang erstmal so ein bisschen, ja, mit den Begriffen beschäftigen, damit wir eigentlich so wissen, worum es geht, worüber wir reden. Also heute reden wir halt über das demokratische Wir, was es bedeutet, wie es entsteht, wie es entgleitet, auch vielleicht wie es gepflegt werden muss. Ja, und als Begriffsklärung fangen wir am besten mal mit dem Begriff der Demokratie in dem demokratischen Wir an. Wobei ich das jetzt ein bisschen verwunderlich finde, dass wir über Demokratie reden müssen. Das ist doch eigentlich selbstverständlich oder selbsterklärend. Da gibt es doch Wahlen, da gibt es ein Parlament, da gibt es Gewaltenteilung, da gibt es Freiheit. Also, was müssen wir denn noch wissen?
Ja, das ist ganz richtig, dass Sie das so anmerken, dass wir damit beginnen, die Frage zu stellen, was ist überhaupt Demokratie? Ist das eigentlich eine Frage, mit der wir uns überhaupt befassen müssen, da wir doch eigentlich alle unterstellen, wir wissen, wovon wir reden? Sie selbst haben ja schon darauf hingewiesen, Demokratie ist ein System, das auf Gewaltenteilung beruht, und von vielen wird Demokratie als eine Regierungsform neben anderen Regierungsformen betrachtet. Das ist aber nur ein Teil von Demokratie und auch nicht der entscheidende Part von Demokratie. Demokratie ist mehr als eine Regierungsform. Demokratie ist eine Lebensform. Und Demokratie ist auch nicht nur eine Lebensform, sie gründet auch auf einem demokratischen Ereignis. Unseren Institutionen, unseren Behörden, den Gerichten geht der Atem aus, wenn wir Bürgerinnen in unserem Alltag nicht Demokratie in unserem alltäglichen Leben praktizieren und die kommunikativen Energien, um immer wieder unsere Institutionen zu verflüssigen und aufzubrechen für Neues, die sind davon abhängig und stammen aus dem Input, den wir Bürgerinnen in unsere Institutionen investieren. Und wenn wir Demokratie nicht mehr im Alltag leben, dann trocknen unsere Institutionen aus. Das heißt, Institutionen sind wichtig. Ohne Institutionen könnten wir Demokratie im Alltag nicht stabilisieren. Nichtsdestotrotz, damit diese Institutionen überleben können, brauchen wir Demokratie als Lebensform. Und darüber müssen wir sprechen. Wir müssen im Alltäglichen, wenn wir uns als DemokratInnen bezeichnen, geht das mit dem Anspruch einher, dass wir im alltäglichen Miteinander uns demokratisch verhalten. Das heißt, dass wir in der Lage sind, dem anderen zuzuhören, dass wir das im Alltag trainieren und praktizieren, dass wir in der Lage sind, wenn wir auf Probleme stoßen, mit anderen, die anders sind als wir, zu kooperieren, dass wir eine Sprache sprechen können, die nicht andere ausschließt und. All das gehört zur Demokratie als Lebensform. Aber auch die Lebensformen, unser alltäglicher Umgang miteinander, kann zu Routinen erstarren. Deswegen muss auch der immer wieder aufgebrochen werden. Und dazu brauchen wir demokratische Ereignisse. Und die demokratischen Ereignisse führen dazu, dass unsere, also Demokratie als Lebensform, wieder dynamisiert wird.
Das klingt ja fast so, als wenn Demokratie so etwas wie ein richtiger, lebendiger Organismus dann ist.
Ja, vielleicht ist es ganz richtig, weil mit der Biologie ja das Leben reinkommt. Demokratie ist ein Organismus und dieser Organismus muss pulsieren. Und wir wissen, dass, wenn wir auf unseren Körper schauen, dass unsere Zellen ja keine einzelnen Einheiten sind, sondern die Aktivität für die Zelle, bekommt die Zelle an den Grenzflächen, die sie mit anderen Zellen verbindet. Das heißt, die Verbindung mit anderen ist die Aktivität, in der Leben entsteht. Und das gilt dann für den Organismus Demokratie auch so. Demokratie und wir selbst als BürgerInnen geht uns der Lebensatem aus, wenn wir nicht in Kontakt mit anderen ständig sind. Darüber kommt die Energie, darüber können wir erfahren, was denn ein sinnvolles Leben ist. Und wenn wir leben wollen, die Dynamik, die wir brauchen, ist doch eine, die uns hilft, darüber nachzudenken und herauszufinden, was denn der Sinn von Leben sein kann. Und wer herausfinden will, was ein sinnvolles Leben ist, die Person muss sich mit Aufgaben beschäftigen, die auch für andere von Bedeutung sind.
Ich fand jetzt eben auch den Begriff ganz spannend. Demokratie ist ein Ereignis. Das klingt ja eigentlich so, als wenn in Demokratie dann ja richtig was los ist.
Ich spreche nicht vom Event. Also wir brauchen auch mal Events, wir müssen auch mal feiern. Auch demokratische Feiern sind wichtig, auch die Demokratie zu feiern. Aber das ist etwas Hergestelltes. Da fühlen wir uns gut, all das ist wichtig. Aber ein Ereignis ist etwas Überraschendes. Etwas, was wir nicht herstellen können, was sich plötzlich einstellt. Denken Sie an den letzten Wochen, was in Deutschland passiert ist. Plötzlich, und das haben wir nicht vorhersehen können, aufgrund eines Berichtes durch die investigativen Journalistinnen von Korrektiv über die sogenannte Potsdamer Konferenz, also die Erkenntnisse darüber führten plötzlich dazu, dass zigtausende, hunderttausende auf die Straße gegangen sind, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren und zu sagen, hier gibt's eine Grenze. So etwas ist ein Ereignis. Plötzlich wie aus dem Nichts, man hätte es nicht planen können, nicht herstellen können, kommen zigtausende Menschen zusammen. Und das Interessante ist, wenn man denn auf solchen Demonstrationen sich befindet, man guckt nach links und guckt nach rechts, wer steht denn daneben einem in dieser großen Menge? Ich spreche nicht von Masse, ich spreche von Menge, das ist auch nochmal ein Unterschied. Und guckt nach links und guckt nach rechts und trifft auf Menschen, mit denen man gemeinsam seine Stimme gegen etwas, was man nicht will, erhebt und weiß, mit den Menschen hat man ansonsten gar nichts zu tun. Und das Verbindende, plötzlich zu sehen, dass da etwas ist, was uns verbindet. Solche Ereignisse und solche Erfahrungen brauchen wir. Die kann man natürlich nicht auf Dauer stellen. Ja? Wir werden jetzt nicht in den nächsten Monaten jedes Wochenende da Hunderttausende auf die Straße bringen. Das wird wieder abebben. Das ist beim Ereignis völlig normal. Aber da ist etwas passiert, was die Menschen, die daran teilgenommen haben, die auf die Straße gegangen haben, ein kleines Stück weit verändert. Und wir dürfen nicht unterschätzen, eine Reihe von diesen Menschen sind noch nie auf die Straße gegangen und haben ihre Stimme erhoben. Und das sind Erfahrungen, die uns alle verändern. Und diese Ereignisse, die wir, wie gesagt, nicht planen können, von denen wir aber wünschen dürfen und immer wieder überrascht feststellen, sowas findet statt. Solche Ereignisse passieren. Das heißt nicht automatisch, dass ein solches Ereignis jetzt Auswirkungen hat auf unser alltägliches demokratisches Leben, aber die haben das Potenzial, uns zu verändern.
Ja, dann schauen wir mal auf den zweiten Begriff, über den wir heute sprechen wollen. Es geht ja um das demokratische Wir. Da muss ich jetzt natürlich mal kurz fragen, wer ist denn wir? Und wann ist dieses Wir eigentlich ein demokratisches Wir?
Ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil diese Frage genau ein Problem benennt. Denn von wir zu sprechen ist immer problematisch. Wen meinen wir mit wir? Wen schließen wir, wenn wir von wir sprechen aus? Aber wenn ich hier von wir spreche, so geht es darum, dieses wir als eine Anrede zu verstehen. Wir müssen einander, wenn wir über Demokratie sprechen, so sprechen, dass wir einander anreden und auch herausfordern zur Antwort, zur Reaktion darauf. Und deswegen spreche ich hier von einem demokratischen Wir. Dieses demokratische Wir ist keine Masse. Ein demokratisches Wir ist eine Menge, in der die Individualität und Autonomie des anderen nicht in der Menge aufgeht, sondern dieses Wir sich für einen Moment kollektiv als ein Wir versteht, ohne dass die Identität des anderen, seine Individualität und Autonomie ausgelöscht wird. Das ist für ein demokratisches Wir ganz entscheidend. Also Pluralität und Vielfalt. Und deswegen ist dieses demokratische Wir die Basis von Politik überhaupt. Wir betreten einen Raum des Politischen dann, wenn wir auf Menschen im öffentlichen Raum treffen, die anders sind als wir, die andere Interessen haben, andere Ansprüche. Wenn wir mit denen zusammen clashen, ich drücke das besonders so hart aus, und jetzt mit denen zusammen uns verständigen müssen. Das ist der Ort von Politik. Wer also immer nur in seiner Bubble bleiben möchte, ist kein Demokrat, sondern wir brauchen Räume, in denen die verschiedenen Bubbles aufgebrochen werden und Menschen aufeinandertreffen. Das ist hart, das machen wir nicht gerne, aber das zeichnet Politik aus. Deswegen, wer Politik schützen will, wer sich für Politik engagiert, muss sich dafür engagieren, dass die Gegnerinnen Raum haben, denn wenn die im Raum nicht mehr anzutreffen sind, habe ich den Raum des Politischen zerstört. Wir müssen immer wieder Konsense finden, das ist klar, aber der entscheidende Motor in der Demokratie ist nicht der Konsens, sondern der Dissens. Den Dissens produktiv zu politisieren, den Dissens produktiv zu gestalten und dadurch zu neuen Perspektiven zu kommen, das zeichnet ein demokratisches Wir aus.
Lässt sich dieses Wir auch anders denken? Lässt sich das auch antidemokratisch dann konstruieren?
Ja, wir können natürlich uns Kollektive vorstellen und solche Vorstellungen finden wir gerade in der gegenwärtigen politischen Landschaft, die das Wir nicht als ein plurales Wir begreifen, als ein Wir der Vielfalt, sondern die auf ein homogenes Wir gerichtet sind. Da gibt es die Rechtspopulistinnen und die Identitären. Hier wird ein homogenes Wir reklamiert, ein Wir, zu dem nur eine bestimmte Gruppe gehört und alle, die anders sind, die einer anderen Religion, einer eigenen anderen Kultur angehören, die anderer Meinung sind, werden ausgeschlossen, gehören nicht zum, wie Sie es nennen, Volk. Also wer Volk so versteht, der zerstört Pluralität, zerstört Vielfalt und vernichtet damit die Basis von Demokratie überhaupt, nämlich das ist Politik, denn die Basis von Politik ist Pluralität. Es ist antidemokratisch und das ist antiplural. Und dieses homogene Wir geht ja nicht nur mit einem Dualismus einher. Wir als Rechtspopulistinnen, als Identitäre, wir wissen, was das Volk will. Wir repräsentieren das Volk, wir exekutieren den Volkswillen. Und der Dualismus besteht darin, da haben wir das von Ihnen perspektivierte homogene Volk auf der einen und dann die sogenannte Elite auf der anderen Seite. Das sind die da oben. Und wir müssen als Demokratinnen immer verhindern, dualistisch zu denken. Ja, auf der einen Seite gibt es die Guten, auf der anderen Seite gibt es die Bösen. Wir alle wissen, wie leicht wir immer wieder verführt, uns selbst auch verführen und davon auch immer mal wieder Gebrauch machen von solchen Dualismen, müssen aber dann im Nachhinein immer wieder kritisch darüber nachdenken, denn der Dualismus, jegliches dualistische Denken ist antidemokratisch. Das heißt also, es gibt ein antidemokratisches Wir, das aber dann Masse rekrutiert und in der Masse wird die Individualität und Autonomie ausgeschaltet. Insofern kann das für Menschen attraktiv sein, die Angst haben, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren oder die sich schon in einer Situation befinden, in der sie die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Und das ist nicht eine Frage einfach von Vermögen, ja? Also von finanziellen Vermögen. Es gibt Menschen, die also genug Ressourcen haben von außen betrachtet, um für ihr Leben zu sorgen und keine Existenzängste haben müssten. Aber trotzdem gibt es unter diesen Menschen auch Menschen, die Angst haben vor Kontrollverlust. Und wir müssen, wenn wir diesen rechtspopulistischen und faschistisch-identitären Bewegungen etwas entgegensetzen wollen, dann müssen wir über Affekte und Emotionen reden. Das wir müssen ich, über Angst sprechen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Mein Eindruck ist dann immer, wenn ich so die Bilder vor Augen führe von Demonstrationen, so der identitären Bewegung oder auch von Demonstrationen, wo ganz offensichtlich rechtsextreme oder rechtspopulistische Positionen dargeboten werden, da hat man dann das Gefühl, da ist ganz viel Wut, da ist ganz viel Aggression, die sich irgendwo hinrichtet. Da gibt es dann diese Galgen von Politikern, wo man sagt, warum? Also warum muss sich das so ausdrücken? Warum kann sich das nicht konstruktiv ausdrücken? Das empfinde ich so als eine Wesensform dieses identitären Wir.
Also dieses Wir ist ganz stark ein Gefühlswir, spricht Menschen auf der Gefühlsebene an und versucht im Menschen Gefühle anzusprechen, die sie zu negativen Handlungen befähigen. Das sind Gefühle des Zorns, Gefühle der Wut und vor allen Dingen ein treibender, immer wieder genutzter Aggressionsaffekt, den Rechtspopulistinnen und Identitäre nutzen, ist der Hass. Helmut Detering, ein Literaturwissenschaftler, hat mal Reden von Rechtspopulistinnen analysiert und hat festgestellt, dass der Hass in allen Reden eine ganz besondere Bedeutung hat. Das scheint die Grundkraft zu sein. Und jetzt gibt es PolitikerInnen, die sagen, wir müssen auf diese Überhitzung, die da stattfindet, müssen wir kühl reagieren. Das halte ich für einen Fehler. Es kommt ja darauf an, dass wir lernen, gerecht und gut miteinander zu leben. Und dafür müssen wir in der Lage sein, uns mit dem Leben der anderen und deren tiefen Anliegen in die verstricken zu lassen. Und das geht nur über Emotionen. Ohne Emotionen fehlt uns die Motivationskraft, uns überhaupt zu bewegen, für andere etwas zu tun, für mich selbst etwas zu tun. Das heißt, eine Politik, die versucht, unterkühlt darauf zu reagieren, die nimmt uns Bürgerinnen die Motivationsquelle, um aufzustehen und etwas dagegen zu tun.
In diesem Sinne ist dann aber Emotion nicht gleichgesetzt mit Gefühl.
Genau, richtig. Also wir dürfen nicht den Fehler machen, Sie haben ja vorhin von Wut und Zorn gesprochen, wir dürfen nicht den Fehler machen, gute demokratische Gefühle von nicht demokratischen negativen Gefühlen abzusetzen, denn Gefühle an sich haben keine politische Substanz. Gefühle können in die eine oder in die andere Richtung wirken. Es gibt also keine undemokratischen und dann auf der anderen Seite demokratischen Gefühle. Zum Beispiel Wut kann eine Emotion sein, die uns hilft, gegen Ungerechtigkeit anzukämpfen. Also die Motivationsquelle überhaupt sein. Und dann ist Wut demokratisch, weil sie bei mir eine Empörung hervorruft, die dazu führt, dass ich für etwas aufstehe und gegen Ungerechtigkeit ankämpfe. Oder nehmen wir Scham, wenn ich mich dafür schäme, dass ich mich in der Gesellschaft raffgierig verhalten habe, so ist Scham eine demokratische Kraft. Wenn aber eine Person wegen ihrer Behinderungen oder wegen ihres Hauttons in dieser Gesellschaft sich dafür glaubt, schämen zu müssen, dann ist das undemokratisch, dieses Schamgefühl. Also von daher können wir an der Form, wie Gefühle ausschlagen, erkennen, ob sie demokratisch sind oder nicht demokratisch. Nichtsdestotrotz, wir brauchen, das ist mir wichtig, wir brauchen eine Politik, die affektiv ist, die auf Emotionen, nicht nur, natürlich Vernunft und Emotionen gehören zusammen, die nicht einfach jetzt nur auf Leidenschaften beruht, aber ohne Leidenschaft läuft nichts. Und ich glaube, dass gerade jetzt die Politik erkennen muss, aufgrund der vielen Transformationen, die notwendig sind, dass sie helfen muss, in uns, bei uns BürgerInnen Leidenschaften auszulösen und die wir haben, diese Leidenschaften, die letztlich abrufen zu können. Wir brauchen also eine Identifikationspolitik. Wir müssen uns als Bürgerinnen, um für etwas zu brennen, müssen wir uns damit identifizieren können. Und das geht nicht über Informationen. Informationen reichen nicht aus, sondern ich muss gepackt werden von der Thematik. Ich muss gepackt werden davon, dass ich in mir spüre, da gibt es etwas, dass ich etwas beitragen kann. Und das wird zu wenig gemacht. In der Philosophie unterscheiden wir noch zwischen Emotionen und Gefühlen. Das scheint mir bei der ganzen Debatte wichtig zu sein. Gefühle erschöpfen sich in der reinen Erlebnisqualität. Gefühle führen nicht zu einer Reflexion darüber, dass ich mein Selbst wahrnehme. Gefühle vereinzeln den Menschen. Sie haben keinen Bezug zur Außenrealität. Während wenn wir von Emotionen sprechen, kommt in Emotionen Gefühl und Kognition zusammen. Und das können wir gar nicht bei einer Emotion auseinanderhalten. Das heißt, um mit Martha Nussbaum zu sprechen, Emotionen sind keine geistlosen Energiestöße. Emotionen drängen uns dazu, uns mit der Außenwelt zu befassen, uns mit den Anliegen der anderen auseinanderzusetzen. Das heißt, ein Gefühlswir, wie es sich im rechtspopulistischen identitären Wir zeigt, ist ein Wir, das sich abschließt. Das ist esoterisch, das zieht sich in sich zusammen, während ein demokratisches Wir, ein exoterisches, auf Emotionen gründendes Wir ist, das dazu führt, dass man in die Anliegen der anderen verstrickt wird.
Das bedeutet aber auch, dass Menschen, die sich von diesen identitären Wir ansprechen lassen, schon auch vielleicht einen Anklang finden, eine Disposition haben, auch selbst schon Hass zu empfinden?
Ja, genau, über solche Dispositionen müssen wir nachdenken. Und eine Disposition, mit der wir uns unbedingt befassen müssen, ist die des Ressentiments. Es gibt unter den Anhängerinnen der Rechtspopulismen und der faschistisch-identitären viele sogenannte Ressentiment-Menschen. Die Identitären und die Rechtspopulistinnen wissen sehr genau, wie sie das Ressentiment als Machttechnik nutzen können. Nun, was zeichnet ein Ressentiment aus? Ressentiment wird vielfach beschrieben als eine verspätete Rache. Das heißt, ein Ressentiment-Mensch leidet unter einer Verletzung, die wirklich real, die hat diese Person sich nicht eingebildet, die real stattgefunden hat, aber zum damaligen Zeitpunkt, als diese Verletzung verursacht wurde, war diese Person unfähig, geradezu ohnmächtig, sich gegen die Personen, die diese Verletzung ihnen beigefügt haben, sich dagegen zu wehren. Und irgendwann Jahre später, 10, 20, 30 Jahre später, kommt das wieder hervor, diese Verletzung. Also diese Prozesse finden unbewusst statt, aber jetzt kommt es dazu, dass so die verspätete Rache stattfindet. Nur die Person, die Gruppe, die mir damals diese Verletzung verursacht hat, die existiert schon lange nicht mehr. Und jetzt suche ich mir für meine Rache ein Ersatzobjekt und suche mir Personengruppen aus, die am Rande der Gesellschaft stehen, die mit mir eigentlich gar nichts zu tun haben. Und darüber müssen wir nachdenken, also über Ressentiment. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein im Blick auf die neuen Bundesländer, dass da viel Ressentiment bei Menschen vorhanden ist, weil nämlich damals im Zuge der Wiedervereinigung, wenn ich das mal so plakativ sagen darf, der Westen den Osten kolonisiert hat. Man hat viele Menschen verletzt, teilweise traumatisiert und das ist nie zur Sprache gekommen. Das heißt, wenn wir etwas dagegen setzen wollen, müssen wir Räume schaffen, in denen diese Verletzungen zur Sprache kommen, sich kein Ersatzobjekt suchen, sondern dann daran erinnert werden die Menschen, okay, nicht die Muslime sind schuld, sondern da gibt es bestimmte Strukturen und bestimmte Player, die in der Zeit meine Verwundbarkeit schamlos ausgenutzt haben. Und darüber muss gesprochen werden. Das muss anerkannt werden. Und Anerkennung, wissen wir, reicht nicht nur da aus, dass gesagt wird, okay, wir wissen jetzt, das war nicht in Ordnung gewesen, sondern Anerkennung fordert auch materielle Anerkennung. Das heißt, das, was wir Reparation nennen, es muss dann auch ein Beitrag zur Wiedergutmachung, ein materieller Beitrag geleistet werden. Also auf den Ebenen, das finde ich ist ganz wichtig, dass wir über Ressentiment, natürlich über Ängste und andere Emotionen nachdenken und aber auch bei uns, und deswegen, das sage ich nochmal, nicht eine emotionsfreie Politik als Antwort suchen.
Wenn wir jetzt auf das demokratische Wir schauen, wozu fordert es uns, also mich und Sie persönlich auf und was macht es dann auch tatsächlich attraktiv, vielleicht auch gegen ein identitäres Wir?
Also als DemokratInnen glauben wir an die Werthaftigkeit der Verschiedenheit. Wir wissen natürlich, dass dieser Glaube nicht bei allen Menschen vorherrschend ist, aber Wir gehen davon aus, dass eine Gesellschaft, eine Kultur, die darauf beruht, attraktiv für alle Menschen ist, weil sie uns in unserer Einzigartigkeit, in unserer Würde die Möglichkeit gibt, unsere Würde zu leben und zu schützen. Also müssen wir diesen Glauben in unserem Leben letztlich, müssen wir versuchen, den so zu leben, dass der für uns attraktiv ist. Aber wir dürfen dabei nicht unterschätzen, dass das oft richtig hart ist. Demokratie, Jacques Rancière hat das mal gesagt, ein französischer Philosoph, Demokratie ist ein Skandal. Und der Skandal besteht darin nicht nur, dass jede Stimme zählt, sondern jede Stimme zählt gleich viel. Und jetzt mal ganz ehrlich, in bestimmten Bereichen, wenn wir so in unsere Nachbarschaft, in unser Quartier schauen, denken wir doch also, bei bestimmten Themen sollte doch die Nachbarin vielleicht die Stimme der Nachbarin weniger Gewicht haben als meine Stimme, weil ich mich da besser auskenne. Also Demokratie steht für eine radikale Gleichheit. Und das empfinden wir immer wieder im alltäglichen Leben ein bisschen so als skandalös. Und Demokratie basiert auf Demokratiepassion, und zwar in einem doppelten Sinn. Demokratie ist darauf angewiesen, dass wir Bürgerinnen leidenschaftlich für die Demokratie uns einsetzen. Aber das wissen diejenigen, die Politikerinnen als auch die Bürgerinnen, die das tun, wissen auch immer, wenn man sich für Demokratie leidenschaftlich einsetzt, dann ist das oft sehr kompliziert. Es ist oft auch anstrengend. Es gibt nicht nur Energie, es zieht auch Energie. Deswegen geht die Leidenschaft für die Demokratie auch immer wieder mit einem Leiden an Demokratie einher. Es kann sein, dass Demokratie für viele Menschen zu viel ist, eine Überforderung. Nichtsdestotrotz, ich sage jetzt nochmal, glauben Demokraten daran, dass es sich mit dieser Überforderung leben lässt und dass man sogar aus dieser Überforderung Energie schöpfen kann.
Weil es ja auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal als bekennender Demokrat, ja auch so ist, ich sehe viele große, komplexe Themen, Probleme, Transformationen auf uns zukommen, wo ich ja gleich sagen würde von mir, ich habe da gar keine Antwort, ich alleine, das ist mir viel zu viel. Da müssen eigentlich ganz viele drüber nachdenken, ich schaffe das gar nicht. Und was ich mir auch überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass wir das abgeben und nur einen drüber nachdenken lassen, der dann sagt, das machen wir jetzt mal so. Da bin ich zutiefst von überzeugt, nee, das ist, glaube ich, dann nicht die richtig gute Antwort, weil das ja, wenn es für mich schon zu komplex ist, wie soll das für einen oder für eine kleine elitäre Gruppe dann lösbar sein? Also da ist doch vielleicht auch ja, diese Anstrengung der Demokratie doch auch gerade gut, wenn uns etwas ganz Anstrengendes gegenübersteht, weil ich weiß, viele machen sich einen Kopf und viele Gedanken werden bewegt.
Ja, aber das Anstrengende, man muss ja da unterscheiden, das Anstrengende kann als Überforderung erfahren werden, als negative Überforderung. Es kann aber auch als eine positive Überforderung erfahren werden. Wenn wir uns nämlich gemeinsam mit anderen dem aussetzen, dann kann das dazu führen, dass wir in uns Potenziale entdecken, jede in sich selbst, die sie noch nie entdeckt hat. Und das gibt Energie, wenn man plötzlich sich beteiligt und erfährt, dass man in der Lage ist, bestimmte Dinge zu tun und zu können, überhaupt zu können und zu tun, von dem man nicht geahnt hat, dass man dazu in der Lage ist. Und diese Erfahrung gibt dann positive Energie, wenn sie mit anderen zusammen angegangen wird.
Bedeutet das, dass Demokraten dann auch bereit sein sollen und können zur Veränderung?
Ja, von Demokratinnen ist verlangt, permanent die eigenen Horizonte zu überschreiten. Ich sage ja, das ist anstrengend. Aber das verlangt ein Demokratiesein. Ich glaube, im politischen Handeln dürfen wir das nicht unterschätzen. Wir wissen, dass BürgerInnen bereit sind, sich sozial zu engagieren. Aber hier kommt es ja darauf an, sich politisch, nicht nur sozial, sondern sich politisch zu engagieren. Und oft ist es so, das kennen wir auch im sozialen Engagement, BürgerInnen würden das gerne machen, sie wissen aber nicht wie. Sie trauen es sich selbst nicht zu und sie... Oder sie sind nicht in der Lage, so den ersten Schritt zu gehen. Und oft bedarf es Personen oder es bedarf Ereignisse, dass Bürgerinnen sich trauen, den ersten Schritt mal zu machen. Denn das Appellieren, jetzt kommt mal und macht mal mit, das hilft nicht, wenn Menschen irgendwie diese Fähigkeit in sich nicht spüren, das auch zu können. Und da muss man Unterschiedliches ausprobieren. Es gibt zum Beispiel, das kennen wir alle aus den Quartieren, in denen wir leben, dass man einfach mal sagt, Mensch, komm mal einfach mit. Und die Person ist dann so ein bisschen so widerwillig, mürrisch, dann doch mitgeht und dann auch bei Aktionen dauerhaft dabei bleibt. Ich glaube, dass Künstlerinnen uns sehr helfen kann. Denn Künstlerinnen haben die Möglichkeit, in uns eine Seite zum Klingen zu bringen, die wir so rein, wenn wir über Informationen austauschen, wozu wir da nicht in der Lage sind. Also mein Plädoyer ist sehr stark, Künstlerinnen mit einzubinden in verschiedene Projekte. Das scheint mir da ganz wichtig zu sein.
Dieses demokratische Wir, das haben Sie ja eben so jetzt in Richtung Zivilgesellschaft ja auch schon so gesagt, das braucht also auch etwas. Es braucht also auch irgendwie einen Rahmen, sicherlich einen Rahmen, der motiviert, aber ja auch einen Rahmen, der auch ordnet. Und wenn ich jetzt immer so diesen ordnenden Rahmen sehe, der wird ja bei uns dann eher über die repräsentative Demokratie abgebildet, die ja dann Ordnung schafft. Bewegt sich das immer im Gleichschritt mit dem Veränderungswillen, den in Zivilgesellschaft vielleicht erwächst?
Ich würde sagen, da treffen verschiedene Mächte aufeinander. Das ist ein Netz von Machtverhältnissen. Die Regierungspolitik ist dafür zuständig, Ordnungsverhältnisse zu schaffen. Und dass wir dafür zu sorgen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das Individuum geschützt wird und Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen wir gerecht und gut miteinander umzugehen haben. Das sind Ordnungsverhältnisse. Ordnungsverhältnisse sind natürlich Machtverhältnisse. Und da gibt es unterschiedliche Ordnungsvorstellungen, aus denen unterschiedliche Ordnungspolitiken hervorgehen. Und der Ort, worüber da gestritten wird, der Streit findet im Parlament statt. Nichtsdestotrotz geht es immer um Ordnungsvorstellungen und die haben mit Macht zu tun. Und Regierungspolitik, wenn sie dann Macht anwendet, um Ordnung durchzusetzen, Ordnungsverhältnisse zu stabilisieren und zu schaffen, ist nur so lange demokratisch, wie sie zeigen kann, dass diese Form von Machtpolitik letztlich das Gemeinwohl fördert. Wenn sie das nicht mehr ausweisen kann, dann handelt es sich um Herrschaft und Gewalt. Nur, wir wissen, dass Ordnungsverhältnisse und Ordnungspolitiken, das sind Beharrungskräfte. Und wir wissen, dass Ordnungen nie gerecht sind. Deswegen müssen sie immer, wenn wir wieder Ungerechtigkeiten wahrnehmen, die wir, als wir die Ordnung geschaffen haben, nicht im Blick haben, müssen diese Ordnungsvorstellungen wieder verflüssigt und verändert werden. Und dazu bedarf es neben der Ordnungspolitik einer Veränderungspolitik. Also es gibt die Ordnungsethik und dann die Veränderungsethik. Und für die Veränderungsethik, das ist die Aufgabe von uns Bürgerinnen. Wir müssen den Ort der Zivilgesellschaft dafür nutzen, herauszufinden, wo hakt es in der Gesellschaft, wo ist etwas ungerecht. Und dann Druck ausüben auf die OrdnungspolitikerInnen, die Ordnung aufzubrechen. Das heißt, die Aufgabe von Regierungspolitik ist regelgeleitetes Verhalten und die Aufgabe von uns Bürgerinnen ist regelveränderndes Handeln. Und das steht im Konflikt miteinander und muss so sein. Ja? Also das darf man nicht als ein friedliches Nebenher sehen, sondern es sind zwei Mächte, Macht und Gegenmacht. Die eine und andere kann nicht ohne die jeweils andere existieren, aber die clashen aufeinander und dadurch entsteht eine Dynamik. Bei all dem, bei diesem Machtfeld müssen wir uns aber immer wieder darum im Klaren sein. Es gibt Menschen, die an diesem Machtfeld überhaupt gar keinen Anteil haben, die regelrecht ohnmächtig sind. Und das ist unsere Aufgabe, immer wieder herauszufinden, wo sind die Menschen, die an dieser Macht, auch an dieser Gegenmacht überhaupt gar keinen Anteil haben und wie können wir diese Gruppen und diese Menschen empowern?
Was braucht es jetzt für mich als jemand, der sich vom demokratischen Wir angesprochen fühlt, um so zu sein? Also vielleicht einmal so die Frage, was braucht es in mir? Was brauche ich als Unterstützung, um so sein zu können?
Also vor allen Dingen brauchen wir zwei Fähigkeiten. Wir müssen leidempfindlich sein. Das ist etwas, wo ich unterstelle, dass wir das in uns tragen, alle in uns tragen, die Fähigkeit, empfinden. Und Leid, wenn ich hier von Leidempfindlichkeit spreche, heißt das nicht nur eigenes Leid zu empfinden, sondern auch das Leid anderer mitzuempfinden, also mit Leid empfinden zu können mit anderen. Wir wissen natürlich auch, und das beherrschen wir, wie wir diese Mitleidenschaft für andere immer wieder neutralisieren können. Nichtsdestotrotz, wir müssen in der Lage sein, nicht in unserem Leid gefangen zu sein, sondern zum Leid des anderen vorzustoßen, zu fragen, woran leidet die andere Person. Das ist die erste Fähigkeit. Die andere ist Differenzsensibilität. Dass wir in der Lage sind, die Andersheit des anderen anzuerkennen und seine Anderheit. Wir machen in der Philosophie diese Unterscheidung. Andersheit ist, das kann eine kulturelle Andersheit sein, das kann eine religiöse Andersheit sein, wie auch immer, dass der Mensch, der vor mir steht, anerkannt werden will in seiner Andersheit. Als Atheistin, als Jüdin, als Christin, als Muslima, wie auch immer, und anerkannt werden möchte in dieser Identität. Aber wir dürfen den anderen nicht auf diese Andersheit festnageln. Also jeder Mensch ist mehr als Christin, Atheistin, Jüdin, Agnostikerin, Muslima. Und das meinen wir mit dem Begriff Anderheit, das, was wir als Würde bezeichnen. Die Würde des Menschen ist nochmal seine Einzigartigkeit, die mit nichts vergleichbar ist, die unvergleichbar ist. Und dafür eine Sensibilität für diese Differenz auszubilden, das scheint mir wichtig. Und für mich ist da ein Ausspruch von Theodor W. Adorno, von dem Philosophen, wichtig geworden. Er hat mal geschrieben, wir müssen uns darum bemühen, Zustände zu schaffen, in denen wir ohne Angst verschieden sein können. Ich glaube, darauf kommt es genau an, ohne Angst verschieden sein zu können. Und verschieden sein heißt, dass wir nicht sagen, ich bestimme jetzt, was beispielsweise Muslima sein heißt, und markiere den anderen als anderen, um ihn aus der Gesellschaft auszuschließen, sondern ich muss mir das, was der andere, wie die andere Person ihre Identität versteht, muss ich mir vom anderen, ich darf den anderen nicht von außen definieren, sondern ich muss zuhören, wie die andere Person sich versteht und von dort aus auf die andere Person blicken.
Das heißt also, da höre ich ja noch eine Qualität raus, die ganz wichtig zu sein scheint, zuhören.
Ja, genau. Zuhören, würde ich sagen, ist eine Grundfähigkeit des Politischen überhaupt, und zwar aktives Zuhören. Und aktives Zuhören heißt nicht nur einfach so mal zuzuhören, was die andere Person sagt, sondern aktives Zuhören heißt nachzuvollziehen und was der andere gesagt hat, das also in sich zu wiederholen, um zu versuchen, das zu verstehen, bevor man überhaupt darauf reagiert. Aktives Zuhören ist eine Grundfähigkeit, die wir alle benötigen, die aber sehr extrem schwer ist. Auch das kann man trainieren. Es gibt so Workshops von gewaltfreier Kommunikation zum Beispiel. Also wenn man dann in so einem Workshop gesagt bekommt, okay, du musst jetzt mit einer anderen Person sprechen, adressiere Fragen an die andere Person, aber Fragen, die keine Beurteilung in sich enthalten dürfen. Und komme dann in ein Gespräch mit der Person und versuche, dich jedes Urteils zu enthalten. Und dann merkt man erst, wie schwer das ist. Durch solche Workshops erfährt man mal, was da in dem unreflektierten Sprechen miteinander immer wieder von uns ausgelöst wird. Und erst wenn der andere erfährt, dass ich etwas von ihm, was er oder sie gesagt hat, verstanden habe, dann fühlt der andere Mensch sich anerkannt. Und auf Anerkennung kommt es an. Und Anerkennung ist auch nochmal ein Punkt, den ich hier einfach nochmal stark machen möchte. Viele Diskussionen, die wir auf der sogenannten Sachebene führen, haben vielfach mit den Sachen gar nichts zu tun, sondern unterschwellig werden Sachdiskussionen genutzt, um Bedürfnisse zu artikulieren. Und wenn ich da nicht eine Fähigkeit für habe, herauszufinden, geht es jetzt wirklich um die Sache oder hat der andere ein Bedürfnis, was gar nicht mit der Sache unbedingt etwas zu tun hat, dann reden wir natürlich völlig aneinander vorbei. Und das herauszufinden, welche Bedürfnisse andere Menschen haben und dafür Raum zu schaffen, scheint mir wichtig zu sein, Denn darüber erfahren Menschen Anerkennung und wenn wir keine Anerkennung in unserem Leben erfahren, wird unser Leben einfach sinnlos.
Können wir das demokratische Wir auch verlieren?
Ja, wir können das verlieren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn das demokratische Wir auf Leidempfindlichkeit aufbaut, dann wissen wir, wie wir alle diese Leidempfindlichkeit in uns tragen, die Fähigkeit dazu, aber dass wir die auch neutralisieren können. Diese Mechanismen, wie das abläuft, kennt jeder. Man schützt sich auch immer wieder vor dem Leid, das auf uns zukommt. Und Verdrängungsmechanismen sind oft auch notwendig, um etwas auszuhalten. Das ist ja unbestreitbar. Wir dürfen nur nicht so weit neutralisieren, dass davon nichts mehr bleibt. Und wenn wir uns Neutralisierung angewöhnen, wenn das unser Habitus wird, dann kann so etwas wirklich abhanden kommen. Das heißt, wenn wir keine Räume schaffen, in denen wir mit anderen zu tun haben und mit anderen zusammen zu sein, die aus in ganz anderen Bereichen arbeiten und gemeinsam über Lösungen nachzudenken, auch wenn es dafür Streit gibt, natürlich gibt es da viel Streit, aber diese Erfahrung zu machen und dafür offen zu sein, das ist wichtig. Also wenn man diese Erfahrung macht, dass man die Vielstimmigkeit und Multiperspektivität, wie wichtig das ist, solche Räume brauchen wir und wir können uns immer von diesen Räumen immer mehr abkapseln. Und es ist wichtig, jeder ist immer mal gern in seiner Bubble, um nicht mehr alles begründen zu müssen. Aber die Dynamik kommt erst, wenn wir aus unserer Bubble herausgehen und mit Menschen uns immer auch wieder zusammensetzen, zusammenfinden, die wir nicht mögen, aber die wir aushalten müssen. Und wir brauchen nämlich als Demokratinnen, auch wenn wir andere Menschen nicht mögen, müssen wir so viel ausstrahlen, für ein Grundvertrauen sorgen, dass wir, wenn jemand Not hat, wir immer helfen.
Und ein zweiter Punkt würde ich dann ja vermuten, liegt auch, wenn wir das demokratische Wir verlieren könnten, darin, dass wir auch diese, Sie haben von dieser Differenzsensibilität gesprochen, wenn wir dies verlieren, dass wir das als Wert erkennen, dass der jemand an oder überhaupt anerkennen, dass der jemand anders ist und es nicht einfach nur ablehnen.
Ja, genau. Und das ist ja erstmal eine Bereicherung. Anderes in seinem Leben erkennen zu können, erfahren zu können, ist immer eine Bereicherung. Es geht mit einer Infragestellung einher, weil man plötzlich sieht, okay, man kann ganz anders glauben, man kann ganz anders leben, man kann ganz anders lernen. Und deswegen merkt man plötzlich das, wie ich immer gedachte, was Glauben ist, was Denken ist, was Leben ist. Das, was für mich unhinterfragt gewesen ist durch die Erfahrung mit Andersheit, merke ich, nein, anderes ist denkbar und lebbar und glaubbar. Das kann man als eine negative Herausforderung sehen, aber ich glaube, wenn man ins Gespräch kommt mit Menschen, die einer anderen Religion und Kultur als ich angehöre, dann habe ich persönlich immer die Erfahrung gemacht, dass das natürlich auch anstrengend ist, das will ich nicht verhehlen, aber ich habe dadurch anders auf meine Lebensform, eigene Lebensform blicken können. Und das Interessante ist bei Religionen und Kulturen, wenn unterschiedliche aufeinandertreffen, dass man oft durch das Gespräch mit jemandem, der einer anderen Religion oder Kultur angehört, etwas plötzlich in seiner eigenen Religion oder Kultur entdeckt, was man nie vorher entdeckt hat. Das heißt, die Auseinandersetzung und der Dialog mit anderen führt auch dazu, dass man sich selbst viel besser und ganz anders und neu verstehen kann. Und nicht, indem man Neues adaptiert, sondern aus den Ressourcen, aus denen man bislang geschöpft hat, sieht, da ist ja nochmal etwas ganz anderes. Und eins finde ich, möchte in dem Kontext nur sagen, alle Religionen und Kulturen sind in ihrem Kern, nicht an den Außenrändern, schon interkulturell und interreligiös.
Und das heißt also im Umkehrschluss, wenn ich mich dem auch verschließe, wenn ich mich dem gegenüber auch neutralisiere, arbeite ich auch daran, dieses demokratische Wir zu verlieren.
Richtig, dann verliere ich das natürlich. Das wird aber dazu führen, das kann man auch aufzeigen, dass man sich selbst damit schwächt, dass man psychisch instabil wird. Das heißt, man ist immer mehr mit der Angst vor Kontrollverlust konfrontiert. Man glaubt, indem man sich zurückzieht, Stärke zu gewinnen. Und genau das Gegenteil tritt ein. Und dann wird man empfänglich für diejenigen, die einem einreden wollen, sie wüssten jetzt, wie man dieses Ich, das in sich immer mehr zusammenfällt, wie man das wieder aufbauen kann, indem man Closed Clubs bildet. Und das kann man einfach zeigen, das führt in den Kontrollverlust.
Wenn ich jetzt zum Abschluss unserer Sendung das jetzt noch einmal Revue passieren lasse, stelle ich also fest, wie das demokratische Wir gestaltet ist, wie unsere Demokratie gestaltet ist. In ihrer Qualität hängt tatsächlich von uns, von jedem Einzelnen ab. Also kümmere ich mich, bringe ich mich ein, will ich etwas besser machen, dann kann ich auch ein Stück weit darauf verlassen, dann wird auch unsere Demokratie besser, Stück
für Stück. Ja, genau. Also es ist immer beidseitig. Wir müssen die Rahmenbedingungen immer wieder verbessern. Das ist natürlich eine Aufgabe, an der die Entscheidungsträgerinnen Macht haben, das zu tun. Gleichzeitig können die Rahmenbedingungen auch nur verbessert werden, wenn wir versuchen, besser zu werden. Und besser zu werden heißt nicht, dass wir irgendwann das Schlechte, das Böse in uns verlieren. Wir sind Menschen, wir haben Gutes und Schlechtes in uns. Das zeichnet Menschsein aus. Aber dass wir immer mehr versuchen, das Positive, was wir in uns tragen, damit werden wir das Negative nicht los. Aber das Positive zu stärken in uns und das ist auch unsere Aufgabe, sonst werden die Verhältnisse nicht besser. Das heißt, Gesellschaftstransformation und Selbsttransformation muss gleich ursprünglich sein.
Ja, vielen Dank schon mal für das Gespräch bis hier. Ich habe noch eine abschließende Frage. In diesem Jahr feiern wir ja das Jubiläum unseres Grundgesetzes, 75 Jahre Grundgesetz. Ist das so ein... Ich sage jetzt mal nicht Ereignis, es ist ja ein Event, das wir als Demokraten auch im demokratischen Wir gebühren feiern sollten.
Ja, es ist erstmal, wie gesagt, das wäre ein Event feiern. Ich finde immer, wir müssen, und das, wir haben so viele Krisen, und es wird, die Krisengemengelage wird zunehmen, das werden wir wissen. Und wir brauchen auch immer nicht nur Anstrengendes, sondern wir müssen auch Wichtiges, wie das Grundgesetz und anderes, was uns einfach wichtig ist, müssen wir auch immer feiern. Aber dann bitte nicht steif feiern, sondern richtig feiern, richtig Party machen mit anderen, mit vielen zusammen und sowas zum Anlass nehmen, sowas Ernstes und Wichtiges wie das Grundgesetz zum Anlass zu nehmen, das wirklich mal abzufeiern und nicht steril immer uns zu erinnern, was steckt da drin, sondern froh zu sein darüber, dass wir das haben auf den unterschiedlichsten Ebenen. Das würde ich mir wünschen, denn wenn das Leben gefährdet ist, dürfen wir nie vergessen, das gegenwärtige Leben immer wieder zu feiern.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, danke auch.
Verantwortlich für dieses Podcast war Marc Sauer vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Es wurde gefördert von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.